Wir hören einen Abschnitt aus 1. Samuel, Kapitel 8. Das ganze Kapitel. 1. Samuel, Kapitel 8. Und es geschah, als Samuel alt geworden war. Da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abija. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, so setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach: Das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei, und damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen, und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen, und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen und Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen, und ihr müsst seine Knechte sein. Und wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sprach: Das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Und da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Dieses Kapitel, das wir eben gerade gelesen haben und unter das wir uns heute Morgen stellen wollen, ist innerhalb des ersten Buches Samuel sehr zentral. Ja, es hat innerhalb der Geschichte, innerhalb der Heilsgeschichte Gottes ein großes Gewicht. Denn es berichtet von einem Wendepunkt innerhalb der Geschichte Israels. Hier wird die Königsherrschaft, das Königtum in Israel eingeführt. Der geschichtliche Anlass für diese Wende waren die Gefahren, die dem Volk Gottes von überall her drohten. Wenn wir etwas weiter im 1. Samuel-Buch lesen, in 1. Samuel 12, Vers 12, wird uns der aktuelle Hintergrund für diesen Wunsch mitgeteilt. Das Volk Gottes, es wurde erneut bedrängt. Diesmal waren es die Ammoniter unter Nahas. Und da sagte das Volk, jetzt wollen wir einen König haben. Nicht wahr? Bis dahin hatte das Volk Israel jahrhundertelang unter der Leitung von Männern gelebt, die für ihren jeweiligen Auftrag unmittelbar mit dem Geist Gottes ausgerüstet wurden. Zuweilen erstreckte sich ihr Dienst über ihr ganzes Leben. Denken wir hier an Mose oder denken wir an Josua. Zuweilen aber war es lediglich für eine ganz bestimmte Aufgabe und danach traten die Leute ab, wie wir es häufig bei den Richtern finden. Auch war es so, dass diese Richter nach Beendigung ihres Dienstes oder auch nach ihrem Tod nicht unbedingt einen Nachfolger hatten. Aber hier in 1. Samuel 8, da lesen wir, dass das Volk Gottes genau dieses ändern wollte. Es will einen König. Und das heißt nichts anderes als, wir wollen jetzt endlich einmal auch stabile Verhältnisse. Das Volk, es wollte einen Leiter, der sich als solcher auch darstellt. Es soll jemand sein, dessen Autorität nicht nur durch Ausübung von Macht zum Ausdruck kommt, sondern eben auch durch seinen Status. Und auf ihn kann man dann weisen und sagen, schau mal, das ist unser Leiter. Oder in diesem Fall, das ist unser König. Und damit haben wir das Thema der heutigen Wortverkündigung erfasst. Wir stellen uns unter dieses Kapitel aus dem ersten Buch Samuel unter dem Thema auf der Suche nach Stabilität in der Leitung des Volkes Gottes. Auf der Suche nach Stabilität in der Leitung des Volkes Gottes. Meine Brüder und meine Schwestern, es ist deutlich, dass die Bitte des Volkes Gottes um einen König nicht gut ankommt. Weder bei Samuel noch bei Gott. Wir lesen, dass Samuel, nachdem er die Bitte von den Ältesten vernommen hatte, sich im Gebet an Gott wandte und Gott ihm dann mit folgenden Worten antwortete, wir lesen es in Vers 7, nicht dich, Samuel, haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Warum eigentlich diese tadelnde Reaktion? Dann machen wir uns doch Folgendes klar. Der Gedanke an einen König, der tauchte keineswegs erst hier auf. Vielmehr war er schon lange, jahrhundertelang vorbereitet. Bereits in dem Bund, den Gott einst mit Abraham schloss, verheißt er seinem Knecht in 1. Mose 17, Vers 6, lesen wir es. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Das hatte Gott bereits Abraham verheißen. Und dann Jahrhunderte später, bei der Wüstenwanderung, machte Mose die Kinder Israel mit dem Königtum vertraut. In 5. Mose 17 lesen wir es folgendermaßen, Vers 14. Wenn du Volk, in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich hier sind. Und darauf nennt Gott dann Kriterien für einen König. Vers 15. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du darfst keinen Fremden über dich setzen. Vers 16. Nur soll er nicht viele Pferde haben und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen. Vers 17. Er soll auch nicht viele Frauen haben, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Also eins ist doch deutlich hier an 5. Mose 17. Das Königtum an sich ist gar kein Problem. Er muss lediglich Kriterien entsprechen. Kein Fremdling sein. Er darf nicht seine Kraft, seine militärische Macht in der Vielheit der Pferde suchen. Auch soll er seine Rettung nicht suchen in der Größe seines Harems. Heiraten war damals eine Form der Außenpolitik. Und noch seine Hoffnung setzen auf großen Reichtum, auf großes Vermögen. Und stattdessen, so lesen wir dann weiter, wie soll der König sein? Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben. Und dieses soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Er soll also seine Kraft suchen in dem Fragen, in dem Erforschen, in dem sich Festhalten an dem Gesetz Gottes. Und zwei Aspekte sind hier ja wichtig. Erstens, Mose betont, dass die Initiative, einen König anzustellen, vom Volk Gottes ausgehen muss. Und zweitens, die Bekräftigung der Initiative, die Wahl der Person, die liegt dann bei Gott. Man soll auf Gott warten. Ich lese nochmal Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und man kann daraus schlussfolgern, Gott lässt das Volk gewissermaßen reif werden, erwartet, bis das Volk nach einem König verlangt, und dann entscheidet er. Dann entscheidet Gott. Aber wir finden nicht den Hauch einer Kritik am Königtum. Gehen wir weiter. In den Tagen Gideons hatte es den Anschein, dass das Volk für einen König bereit war. Das Volk wollte einen König. Als Gideon mit den wenigen Männern, die Gott ihm übrig ließ, einen gewaltigen Sieg über die Midianiter errungen hatte, Da kamen die Männer von Israel und sie sagten zu Gideon, Richter 8, Vers 22, herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Das heißt, mit Gideon sollte hier eine Art Herrscherdynastie aufgerichtet werden. Und es ist erstaunlich, Gideon lehnt ab. Vers 23, Gideon sprach, ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Es ist nicht völlig klar, warum er diese Anfrage ablehnte, aber der Hinweis, der Herr soll über euch herrschen, deutet an, dass er in dem Verlangen des Volkes Kleinglauben gegenüber Gott wahrnahm. Möglicherweise hielt er das Verlangen des Volkes auch für zu impulsiv, für zu wenig durchdacht. Und aus dieser selben Zeit ist uns dann eine Satire über die Königsherrschaft bewahrt geblieben. Die Fabel von Jotham in Richter 9, wir lasen sie vorhin in der ersten Schriftlesung. Und die Botschaft dieser Satire ist ziemlich deutlich. Der da oben, der König, das ist eine ziemlich wertlose Figur. Offensichtlich wusste man es oder man erahnte es. Wenn man da nicht genau aufpasst, wer die Leitung innehat, dann kann ein Nichtsnutz an die Macht gelangen. Also jemand, der sich dadurch kennzeichnet, dass er immer nur an sich selbst denkt und nicht an sein Volk. Aber trotz dieser deutlichen Vorbehalte gegenüber dem König im Buch Richter finden wir namentlich gegen Ende des Buches ein paar Mal die durchaus wegweisende, wenn auch kritische Bemerkung: In jenen Tagen gab es in Israel keinen König, sodass ein jeder das tat, was in seinen Augen gut oder recht war. Die Botschaft dieser Aussage ist deutlich: Es wäre eigentlich besser, wenn sie einen König hätten. Eigentlich wäre es gut. Offensichtlich reifte die Einsicht, ohne einen König geht es nicht länger. Ohne Führung droht Israel in einem ewigen Gezerre unterzugehen. Wir können es auch einmal andersherum sagen. Dass Männer nur für eine ganz bestimmte Aufgabe vor Gott berufen wurden, die danach wieder abtraten, das war für das Volk Gottes eigentlich zu geistlich. Man war interessiert an menschlich stabilen Verhältnissen. Und dann hören wir Hanna in ihrem Lied über den König sagen, in 1. Samuel 2, Vers 10, die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König die Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Mit anderen Worten, Hanna, sie hatte erfasst, nun wird es nicht mehr lange dauern, bis der Herr Israel einen König geben wird. Die Zeit dafür, sie ist reif. Und wenn wir das alles überblicken, diese ganze Vorgeschichte, dann stellt sich doch umso dringlicher die Frage, was war nun eigentlich an dem Wunsch der Ältesten, die nach Rama kamen, zu Samuel, ja, und einen König wollten, was war daran nun eigentlich so falsch? Nicht wahr, wenn wir uns diese lange Entwicklung vor Augen führen, dann stellt sich doch die Frage, warum nahmen Samuel und auch Gott Israel seine Bitte, einen König zu bekommen, so übel? Was war denn eigentlich so schlimm daran? Noch einmal, Vers 7, wo Gott sagt, denn nicht dich, Samuel, haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wieso spricht Gott davon, dass man ihn dadurch verworfen hat? Ich komme gleich auf diese Frage zurück, aber ich will noch auf etwas anderes hinweisen. Das, was Gott hier in Vers 7 sagt, das beginnt mit der Aussage, nicht dich, Samuel, haben sie verworfen. Nicht aus dieser Antwort Gottes wird ja zunächst deutlich, dass sich Samuel durch diese Bitte des Volkes nach einem König persönlich gewissermaßen beleidigt fühlt, zurückgesetzt fühlt. Etwa im Sinn von, die wollen mich jetzt ausboten. Die wollen mich nicht mehr. Ich war überhaupt fällt auf, dass Samuel in diesem Kapitel nicht sehr stark auftritt. Sogar ein wenig gehemmt. Gleich zu Beginn des Kapitels lesen wir in Vers 1, Samuel war alt geworden. Da setzte er seine Söhne zu Richtern über Israel ein. Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein in die Jahre gekommener alter Mann sich durch Jüngere helfen lässt. Und es ist an sich auch nichts zu kritisieren, wenn die Helfer seine eigenen Söhne sind. Aber es bleibt eine Frage, ob das Richtern, und Samuel war ein Richter, so einfach erlaubt war. Es heißt hier, Samuel setzte sie zu Richtern ein. Das war eigentlich eine Aufgabe, die Gott vorbehalten blieb. Das Richteramt, es war ein Auftrag für eine ganz bestimmte Situation und es war Gott, der dazu berief. Und es war Gott, der mit seinem Geist zu diesem Dienst ausrüstete. Und eine solche Geistausrüstung, die war nun ganz sicher nicht vererbbar. Und aus dieser Perspektive erscheint es eher als ein menschliches Machwerk, dass Samuel seine Söhne zu Richtern anstellte. Und tatsächlich stellte sich dann ja auch bald heraus, dass die Söhne Samuels, Joel und Abija, ihrem Amt keineswegs gewachsen waren. Es regnete Klagen über diese beiden Männer. Warum eigentlich setzte Samuel seine beiden Söhne ein? Hatte er ein Problem mit dem Altwerden, mit dem Schwächerwerden? Nicht aus dieser Perspektive wäre es nachvollziehbar, wenn Samuel auf seine Kinder zurückgreift, um so gewissermaßen dem eigenen Altwerden ein Schnippchen zu schlagen, im Sinn von, in meinen Söhnen werde ich fortleben. In meinen Söhnen wird mein Einfluss bestehen bleiben. Aber so zu denken ist falsch. Es ist gefährlich. Und es ist nicht nur wegen des von Gott eingesetzten Richteramtes falsch. Noch einmal. Dass Jüngere jemandem, der alt geworden ist, assistieren, das ist sinnvoll. Daran ist nichts Verwerfliches. Aber falsch ist es, wenn man seine Kinder zu seinem eigenen Verlängerungsstück machen will. Wenn Kinder gewissermaßen dazu da sind, dass man in ihnen selbst fortleben möchte. Von dem Tag an, dass Eltern ihre Kinder bekommen haben, beginnt die Zeit, dass diese Kinder ihren Eltern Stück für Stück weggenommen werden. Auch in dieser Hinsicht gilt die Anweisung des Apostels Paulus, dass wir Habende, Besitzende sein sollen als Nichtbesitzende. 1. Korinther 7, die Verse 29 bis 31. Und möglicherweise war das alles auch ein Problem von Samuel. Aber bei Samuel kam ganz gewiss noch ein anderer Aspekt hinzu. Seine Denkkategorien waren nicht einfach: ich will in meinen Kindern fortleben, ich will, dass mein Name noch etwas länger erhalten bleibt. Nein, ganz sicher spielte bei den Überlegungen Samuels auch die Sorge um das Volk Gottes eine Rolle. Samuel hatte durch die Gnade Gottes etwas aufbauen dürfen. Es war ein Aufbruch im Volk Gottes entstanden, gewissermaßen eine Reformation. Aber es lag noch sehr vieles im Argen. Und das sah wohl niemand so klar, so scharf wie Samuel selbst. Noch längst nicht war die Reformation zum Durchbruch gekommen. Im Gegenteil, der Zustand des Volkes Gottes war besorgniserregend. Es war eigentlich zum Heulen. Und umso größer konnte damit Samuels Problem werden, das Nachlassen seiner Kräfte, das Altwerden. Altwerden, so dachte vermutlich Samuel, das kann ich noch lange nicht gebrauchen. Aber glücklicherweise, ich habe ja Söhne. Die haben eine gute Ausbildung genossen. Das trifft sich gut. Vermutlich hatten so auch die Einwohner von Beersheba gedacht. Beersheba lag ja ganz im Süden von Israel. Und wenn es für Samuel so beschwerlich war, dorthin zu gehen, weil es eben so weit weg war, nun gut, dann konnte er doch auf seine Söhne zurückgreifen. Was kann uns Besseres passieren? So meinten vermutlich auch die Leute von Beersheba. Junge Menschen, junge Männer aus solch einem Stall, mit solch einer Herkunft. Aber offensichtlich trifft das Sprichwort keineswegs immer zu, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Wir wollen hier Samuel noch nicht einmal eigenmächtige Hintergedanken unterstellen. Aber eines ist auch deutlich: das Sinnen, das Planen Samuels, es misslang gründlich. Was beabsichtigte Samuel denn eigentlich? Nun, indem er seine Söhne einsetzte, war er ja faktisch mit nichts anderem beschäftigt, als eine Familiendynastie zu gründen. Samuel und seine Söhne. Natürlich, das Wort König fiel nicht, auch das Wort Königsherrschaft oder Königtum nicht. Aber trotzdem war es nicht der Sache nach genau das, was sich hier anbahnte. Und erklärt nicht auch genau dieses Ziel, warum dieser alte Samuel sich über die Bitte der Ältesten Israels so ärgerte? Hat ihn die Bitte der Ältesten, setze einen König über uns, der uns richten soll, nicht vielleicht deswegen so hart getroffen, weil er genau dieselben Überlegungen hatte, und zwar im Blick auf sich selbst? Übrigens fällt ja auf, dass die Ältesten ihren Vorschlag sehr offenherzig, sehr freimütig vorbringen. Nicht? Vers 5. Siehe, Samuel, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht mehr in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Sie nahmen hier wahrlich kein Blatt vor den Mund. Nicht, so sagen sie mal einem alten Bruder, du hast deine besten Tage gesehen. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang mal an Eli, Der hatte auch Söhne, die nichts, aber auch nun wirklich nichts taugten. Auch er war alt, uralt inzwischen. Aber wir lesen nirgendwo, dass ihm jemand, zum Beispiel die Ältesten, so direkt die Wahrheit ins Gesicht sagten. Niemand sagte Eli, du bist alt geworden, deine Söhne sind Taugenichtse, sie wandeln nicht mehr in den Wegen Gottes. Bei Samuel taten das die Ältesten. Warum eigentlich? Woher diese Offenherzigkeit? Woran liegt es, dass ein Mann wie Eli so etwas nicht zu hören bekam, aber Samuel durchaus? Die Heilige Schrift sagt es nicht. Aber ich denke, mit etwas Lebenserfahrung lässt sich die Antwort denken. Nicht wahr, bei jemandem wie Eli, da sagen die Leute sehr schnell, aber hinter seinem Rücken, ist bedauerlich. Ist eigentlich ein Skandal, was da so abgeht. Aber da kann man nichts machen. Er kriegt das mit seinen Söhnen sowieso nicht auf die Reihe. Am besten abwarten und aussitzen. Umgekehrt stellen wir uns einmal vor, wir hätten im Volk Gottes es zu tun mit einem autoritären Haudegen. Da sagen die Leute dann sehr schnell, traust du dir das, ihm mal die Wahrheit ins Gesicht zu sagen? Man weiß ja nie, wie rund man nachher wieder rauskommt. Und dann unterlässt man es lieber. Dagegen jemand wie Samuel, der muss damit rechnen, dass man ihm vieles deutlich sagt, was man denkt, was man meint. Warum? Weil dieser Mann als Prophet von Gott dazu befähigt wurde, andere Menschen anzuleiten, sie gewissermaßen reif zu machen, mündig werden zu lassen. Und dann kann diese Reife gelegentlich auch in Offenherzigkeit umschlagen, auch in Vorlaut sein. Auch in Dreistigkeit, auch in Keckheit, auch in, ja, Respektlosigkeit. Warum sage ich das? Warum erwähne ich das hier? Sehen Sie, wenn jemand, der in der Gemeinde einen Dienst tut, ein offenes Wort der Kritik zu hören bekommt, manchmal auch mehr als nur ein offenes Wort, dann ist das, wenn es verächtlich ist, nicht angemessen. Es gehört sich nicht. Aber umgekehrt muss er deswegen nicht gleich in Schwermut niedersinken. Aus einem gewissen Blickwinkel spricht das für den Dienst Samuels, dass man auch ihm gegenüber einmal den Mut für ein offenes Wort aufbringt, ohne das lange in Watte zu packen. Nicht wahr, was diese Ältesten dem Samuel sagen, das ist nicht schön. Siehe Samuel, du bist alt geworden. Wer will das hören? Und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Dieses Urteil trifft einen gläubigen Vater hart. Und so setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Mal ehrlich, das hatte Samuel sich irgendwie anders gedacht. Vor allem war es schmerzhaft für Samuel, gib uns einen König, um uns zu richten. Das war das, was dem Samuel missfiel. Vers 6. Der Vorschlag der Ältesten war ja auch kaum anders zu interpretieren als, Samuel, trittst du damit als Richter ab? Und da können einem Samuel schon Zweifel kommen, oder? Habe ich es nicht richtig gemacht? Habe ich nicht vollen Einsatz gezeigt für das Volk Gottes? Nun, wir können die Antwort, wir kennen die Antwort, Vers 3. Seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern sie gingen auf Gewinn aus. Sie nahmen Geschenke, sie beugten das Recht
und damit übertraten sie das Gesetz Gottes. Sie waren gewissermaßen hinter dem Geld her. Sie suchten ihre Pfründe, Profitgier. Und damit zerstörten sie den Grund und den Boden, auf dem das Richteramt als das Amt der Handhabung von Recht und Gerechtigkeit im Volk ruhte. Aber eben diese Amtsuntreue der Söhne, die steht in einem Gegensatz zum Wandel des Vaters. Die Söhne, sie wandelten nicht in den Wegen Samuels. Und glücklicherweise stürzte sich Samuel jetzt nicht in Selbstmitleid. Das ist vielleicht die erste Reaktion. Alle sind gegen mich, keiner mag mich, Undank ist der Weltlohn. Was bringt man nicht dann alles vor, nicht wahr? Aber Samuel, er wandte sich an den Herrn, er betete, Vers 6. Samuel schüttete sein ganzes Herz vor Gott aus. Und die Antwort, die der Prophet vom Herrn empfing, sie brachte Samuel zur Besinnung. Samuel, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich, dass ich nicht König bin über sie. Hier könnte ja zunächst einmal die Frage auftauchen, bagatellisiert Gott hier nicht einfach den Schmerz und die Demütigung seines langjährigen Knechtes? Eines Knechtes, der sich ein ganzes Leben von Kindheit an für die Sache Gottes eingesetzt hatte? Nein, nein. Gott bagatellisiert hier nicht. Gott stellt nur die Prioritäten klar. Lesen wir aber bitte einmal weiter, was Gott noch zu Samuel sagte, Vers 8. Samuel, wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. Es sind also zwei Dinge, die Gott hier dem Samuel mitteilt. Erstens, Samuel, sie haben nicht dich verworfen, sondern mich, sagt Gott. Und zweitens, sie haben auch dich verworfen, genauso wie sie mich seit jeher verworfen haben, seit Ägypten an. Nicht, und um dieses zu verstehen, um diese doppelte Antwort zu verstehen, müssen wir unterscheiden zwischen Samuel als Person und Samuel als Prophet, als Knecht des Herrn. Wenn Samuel sich persönlich beleidigt fühlt wegen dem, was die Ältesten ihm gesagt haben, dann korrigiert Gott seinen Knecht. Samuel, es geht nicht um dich persönlich, sondern es geht um mich. Wer bist du eigentlich? Wenn es aber um dich geht, dann geht es um dich in deinem Dienst als Prophet. Mit anderen Worten, Gott der Herr ruft Samuel, seinen Knecht, heraus aus seinem persönlichen Gekränktsein und Verletztsein. Er ruft ihn zurück zu seinem Amt als Prophet. Und da gilt, Samuel, wenn sie mich verworfen haben, und zwar seit Ägypten an, immer und immer und immer wieder, was erwartest du dann eigentlich im Blick auf einen Knecht von mir, auf dich? Hast du dann im Ernst gedacht, dass sie dir zujubeln? Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und übrigens, das gilt auch für die fromme Welt. Jesus spricht hier in Johannes 15 gerade von Synagogen. Das gilt auch für die fromme Welt. Samuel, wenn du trauerst, dann bitte nicht aus Persönlichem gekränkt sein, sondern wenn du trauerst, dann leide daran, dass sie mich, dass sie Gott verworfen haben, dass sie nicht mehr auf mich hören wollen, dass ich sie nicht mehr leiten soll. Und genau das muss nicht nur jeder in der Gemeinde Gottes lernen, der irgendwo in irgendeinem Kreis seinen verantwortlichen Dienst innehat, sondern im Grunde muss das jedes Kind Gottes lernen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang einmal an Psalm 119, Vers 136. Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt. Das ist rechte Betrübnis vor Gott. Herr, es grämt mich, weil sie dich verachten, weil sie dein Gesetz verletzen, weil sie dein Wort mit Füßen treten. Und damit kommen wir noch einmal zu der Frage zurück, die wir vorhin zurückgestellt haben. Warum wird dann dem Volk Gottes die Bitte um einen König so übel genommen? Wenn doch die Königsherrschaft von Anfang an in der Luft lag, andeutungsweise bei Abraham, dann sehr deutlich ausgesprochen bei Mose und dann in der Zeit der Richter noch deutlicher. Warum? Die Antwort darauf lautet: Israel begehrte hier einen König in einer verkehrten Weise. Das Volk Gottes, es wollte einen König, so wie die anderen Völker rund um sie herum ihn hatten, nach der Weise aller Heidenvölker. Sehen Sie, es geht hier um die Haltung des Volkes. Es geht um die Einstellung, in der Israel einen König begehrte. Und dabei ist es menschlich gesprochen verständlich, dass Israel um sich herum blickte und dann zu dem Ergebnis kam: Alle Völker haben einen König, nur wir nicht. Wir wollen auch einen. Nicht, denken wir an Adam, als er den Tieren Namen geben sollte, sich also in der Mitte der Tiere bewegte und beobachtete, wie sie paarweise zusammenlebten. Da kam er sich so unendlich allein vor. Und da wurde sein Verlangen nach einer Entsprechung für ihn unsagbar stark. Und darauf hatte auch Mose hingewiesen. Ich weise noch einmal hin auf 5. Mose 17. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst, und dann sagst: Ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind. Sehen Sie, die Königsherrschaft, die war damals so gang und gäbe, so üblich, dass Israel bei dem um sich herumblicken sich selbst als eine geradezu exotische Ausnahme vorkam. Natürlich könnte man jetzt sofort einwenden: Ja, aber Israel war doch eine Ausnahme. Es war doch das Volk Gottes. Bileam sagte es einmal in der Prophetie: Israel wird unter die Völker nicht gerechnet. Also was hast du eigentlich? Ja, es ist richtig. Israel wird nicht unter die Völker gerechnet. Aber gleichzeitig war dieser Standpunkt so geistlich, dass er im Volk Gottes nicht durchsetzbar schien. Und von daher kam Gott mit dem Königtum seinem Volk entgegen. Gott weiß, was für Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Noch einmal, das Königtum, es war ein Entgegenkommen Gottes. Und wenn wir das verstanden haben, wie es mit der Königsherrschaft Israels bestellt war, dann könnte man zumindest erwarten, dass Israel in großer Bescheidenheit darum bat: Herr, wir sind so schwach, gib uns doch bitte einen König. Gib uns doch bitte in unserem Zusammenleben mehr Stabilität. Also bitte nicht so triumphalistisch, sondern eher so, wie wir es einmal in Psalm 2 lesen, Vers 11. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Interessant, oder? Da ist jeder Enthusiasmus weg. Und ähnlich ist es auch in der Gemeinde. Es ist nicht optimal, dass es unter dem Volk Gottes Männer geben muss, die etwas durchsetzen müssen. Dabei auch einmal deutliche Worte sagen müssen. Also deren Autorität verknüpft ist mit Macht, auch mit Machtausübung. Mit Gemeindezucht zum Beispiel. Die Gefahr besteht dann in der Gemeinde, dass man zwar gehorcht, aber dieses Gehorchen hat dann eher die Gestalt eines Kuschens, eines äußerlichen Gehorsams im Sinne von, naja, bevor ich mir Ärger einhandle, mache ich doch, was die da oben wollen. Das ist die Gefahr, wenn Autorität mit Macht, mit Machtmitteln verknüpft ist. Aber immerhin, andererseits, es ist immer noch besser als Chaos, als dass jeder tut, was in seinen Augen gut erscheint. Halten wir fest, Israel, es hätte sich über einen König freuen können, aber mit Furcht und Zittern, mit Scheu und Scham und Beschämung. Doch genau das ist in diesem Kapitel nicht der Fall. Hier in unserem Kapitel ist Israel geradezu fixiert auf die Königsherrschaft, fasziniert. Es begegnet dem Königtum enthusiastisch. Königtum, das ist endlich die Lösung aller Probleme. Wenn wir einen König haben, dann geht es uns gut. Dann läuft alles glatt. Samuel macht hier ausführlich auf die Nachteile der Königsherrschaft aufmerksam. Und es ist gleichsam ein Aufruf, innezuhalten, umzukehren. Lesen wir nochmal ab Vers 9. So höre nun auf ihre Stimme, sagt Gott, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht oder die Weise des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, dass einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn, und er sprach: Das wird die Weise des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne nehmen und sie für sich einsetzen. Auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei, und damit sie vor seinem Wagen herlaufen, nicht der gewöhnliche königliche Aufzug. Die Leute, sie sind nur Staffage für ihn. Und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen, damit sie sein Ackerland pflügen, seine Ernte einbringen und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Waffengeräte anfertigen. Alles ist auf ihn ausgerichtet, auf ihn fixiert. Eure Söhne aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden, eigennützige Ziele. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen, und ihr müsst seine Knechte sein. Und wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet, über euren König. Eigentlich heißt es hier im Hebräischen von vor eurem König weg. Den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Die Warnung, sie ist deutlich. Aber alle diese Warnungen, sie werden vom Volk in den Wind geschlagen. Es heißt in Vers 19 und 20, aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts, das interessiert uns nicht. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Nicht fast könnte man sagen, diese Warnungen Samuels, sie intensivieren geradezu das Fixiertsein des Volkes Gottes auf einen König. Nicht vergleichen wir einmal Vers 5b mit Vers 20. Vers 5b heißt es, so setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Und in Vers 20 heißt es, damit wir seien wie alle Heidenvölker. Jetzt wollen sie selbst sein wie alle Heidenvölker. Sie malten sich in ihrer Fantasie schon aus, wie es sein wird, endlich aus dem Ghetto heraus, angesichts ihrer Wunschträume. Nein, da verschwand jedes Beben, jede Scham und jedes Zittern. In geistiger Trunkenheit verlangen sie, so sein zu wollen wie die anderen auch. Die Königsherrschaft als Allheilmittel. Gott sagt, Samuel, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Übrigens unmittelbar vor der Wahl des Königs, wir lesen es dann in 1. Samuel 10, wird Gott sogar noch deutlicher. Ich lese mal die Verse 18 und 19 von 1. Samuel 10. Da sagt Gott, ich habe Israel aus Ägypten geführt. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Elend und aus euren Nöten errettet hat und habt zu ihm gesagt, setze einen König über uns, wohlan. So tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Und dann kommt es zur Wahl des Königs. Und dennoch, obwohl sie damit Gott verworfen haben, sagt Gott, ich gebe euch die Königsherrschaft. Und dreimal sagt Gott das auch zu Samuel, höre auf das Volk. Vers 7, Vers 9 und dann noch einmal Vers 22, dreimal, höre auf das Volk. Einerseits, weil Gott der Schwachheit des Volkes entgegenkommt. Im Propheten Hosea heißt es einmal in Kapitel 13, Vers 13, ich habe dir einen König gegeben in meinem Zorn. Ja, in meinem Zorn. Aber, und dann kommt noch ein zweiter Grund, warum Gott seinem Volk einen König gab. Gott macht auch daran seinen Stil deutlich. Mit anderen Worten, Gott gab dem Königtum in Israel seinen eigenen Inhalt, seine eigene Form. Denn was fällt dann auf, wenn wir kennen die weiteren Kapitel, dann wird Saul König. Ausgerechnet also jemand aus dem Stamm des jüngsten, des letzten Sohnes Jakobs aus Benjamin. Und dort, so stellt Saul selbst fest, aus der kleinsten Sippe. Wir werden das noch sehen. Halten wir aber jetzt schon einmal fest, Entsprechendes im Stil gilt auch für die Leiter in der Gemeinde. Der Größte unter euch soll sein wie der Kleinste, wie der Geringste. Und der Führende wie der Dienende. Und tatsächlich ist es dann auch Jesus Christus, der diesem Königtum Gottes endlich sein wahres Aussehen gibt. Nur in Jesus Christus erhält das Königtum die Gestalt, die Gott gewollt hat. Jesus Christus erlehnte nicht die Königsherrschaft ab, aber erfüllte sie mit Dienst, mit Opfer, mit Diensterweisung. Wie heißt es in Sacharja 9, Vers 9? Siehe, dein König kommt zu dir. Und dann wird uns dieser König geschildert. Ein Gerechter und ein Retter, demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Erst in Jesus Christus wird die Absicht Gottes mit dem Königtum zur Erfüllung gebracht. Der Sohn Gottes, er wird am Ende der Tage seine Königsherrschaft, so lesen wir es in der Bibel, anstandslos zurückgeben. Und er wird da nicht sagen, unmöglich, war nichts, habe ich auch nicht hingekriegt, sondern er wird sagen, es ist vollbracht, es ist vollendet. Vater, ich habe das Werk, das du mir aufgetragen hast, vollendet. Unsagbar viele Könige gingen diesem König voran. Viele haben genau nach der Weise regiert, wie es uns hier in 1. Samuel 8 geschildert ist. Sie führten ihre Regierung im Stil des Königs, wie uns das hier Samuel schildert. Nicht nur bei den Heiden, auch im Volk Gottes war es so. Der Sohn Davids, Salomo, er bittet einmal in Psalm 72, O Gott, verleihe deinem König dein Recht, dein Auftreten, deine Gerechtigkeit dem Sohn des Königs. Und wenn Gott dieses Gebet erhört, dann bekommen wir das Bild eines Königs vor Augen gestellt, der genau das Gegenbild von dem ist, was Samuel uns hier warnend vorhält. Im Psalm 72, Vers 4 heißt es, er schaffe den Elenden des Volkes Recht, er helfe den Kindern der Armen und er zertrete den Gewalttätigen. Und dann die Verse 12 bis 14 aus Psalm 72. Er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seelen der Armen erretten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt, und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Im Grund wird darin, hier in Psalm 72, das Bild von Jesus Christus gezeichnet, das Bild des Sohnes des Königs, das Bild des Sohnes Davids, das Bild des Sohnes Gottes. Das Volk Gottes lag damals schief, weil es so scharf war, so enthusiastisch auf das Königtum starrte. Ehrlich gesagt nehme ich heute eine andere Gefahr in der Gemeinde wahr. Es ist vielfach die Gefahr, dass wir sagen, glücklicherweise, wir haben keinen Leiter. Christus ist allein Herr über die Gemeinde. Und dann blickt man auch um sich herum und sieht eben viel Demokratie, Anarchie. Ich habe eine ganze Reihe solcher Gemeinden kennengelernt. Und meiner Erfahrung nach krähen gerade dort mehr Hähne und wollen König sein als irgendwo sonst. Leitung, es ist notwendig. Aber Leitung gebunden an das Wort Gottes und unter dem Wort Gottes stehend. So wie es Gott in 5. Mose 17 einmal von dem König forderte. Er hat sich an das Gesetz Gottes zu halten. Und wenn alle Königschaft, alle Leiterschaft durch das Kreuz von Christus hindurchgeht, wenn jede Macht und Herrschaft und Autorität einmal dem zurückgegeben wird, der allein sie verdient, nämlich Christus. Und Christus sie dann zurück an Gott, dem Vater, gibt, wie wir es in 1. Korinther 15 lesen, sodass die Herrschaft Gottes dann vollkommen ist. Dann, ihr Lieben, dann ist nur noch Herrlichkeit. Amen.